der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zum Teil 2 unseres tollen Gesprächs. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, über den wir wirklich sprechen wollen. Heute zu Gast ist Thomas Geißler. Da ich noch keine Ahnung habe, wie wir das irgendwie kommunikativ hinbekommen, dass wir gerade 2 Folgen machen, vielleicht ein kurzer Rückblick auf das, was wir gerade gesprochen haben. In der Folge 29 haben ich, mein Name ist Christian Zöllner, Designprofessor an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle, mit Thomas Geißler, Direktor, bist du Direktor? Du bist Direktor des Kunstgewerbemuseums Pilnitz in der 6. staatlichen Kunstsammlung Dresden in Sachsen, gesprochen über sein unglaublich tatenreiches und interessantes Leben als Gestalter und Kurator. Und eigentlich wollte ich mit Thomas über den Design Campus sprechen. Und das fangen wir jetzt auch an. Und dafür fange ich mal an und zitiere von der Website. The Design Campus Summer Program is a school of utopias. It is a visionary design school set to explore complex problems, dream bold ideas, and collaboratively build new ways forward. Curated by a different head of school each year, the curriculum will investigate a specific theme. The students and the faculty will explore the research question through a series of workshops, lectures, talks, exhibits, and other public programs. The summer school will be a springboard for future projects in the museum, its environs and its network. Thomas, was soll das? was wollt ihr als Team eigentlich damit sagen? Oder was wollt ihr eigentlich tun? Was steckt da dahinter?
Puh, ja, das...
Wir fangen mal anders an. Eine Visionary Design School. Da fühle ich mich als Professor an einer Visionary Design School natürlich so ein bisschen getriggert und denke mir so, was bedeutet es, wenn ihr als Institution der Kunst und Kultur und Gestaltungsvermittlung jetzt plötzlich eine Schule macht? Ist School auch mit Schule zu übersetzen?
Ja, natürlich. Einerseits muss man sagen, die Idee des Campus ist ja auch entstanden aus der Auseinandersetzung mit der Institution des Kunstgewerbemuseums. Und das Kunstgewerbemuseum trägt noch diesen altbackenen Namen aus dem 19. Jahrhundert, wie viele andere Museen, die damals gegründet worden sind, wie das V&A, hieß natürlich anders, aber es ist aus derselben Idee heraus entstanden und war auch die Urmutter. Dann kam das MAC in Wien, dann Hamburg und Berlin. Und Dresden dann auch irgendwie 1876. Diese Kunstgewerbemuseen waren immer in Kombination mit einer Kunstgewerbeschule. Also manchmal war das Museum zuerst, dann kam die Schule dazu oder erst die Schule und dann das Museum, weil die Sammlung immer eine Lehrsammlung war. Und das war immer auch dazu gedacht, auszubilden. Jetzt nicht nur quasi wie heute tolle Ausstellungen zu machen für die breite Öffentlichkeit, wie es so schön heißt, sondern möglichst an guten Exemplaren, Vorbildern, zeitgenössisch die Designproduktion zu befördern. Ja, war damals eine total auch wirtschaftlich getriebenes Interesse. Und wer die letzte Folge gehört, kleine Werbung, der weiß, dass ich eben auch schon 6 Jahre am MAC in Wien gearbeitet habe, eine ähnliche Institution. Seitdem merke ich immer, wie diesen Museen, dieser lebendige Teil, in Wahrheit sind diese Museen alle Anfang des 20. Jahrhunderts so von ihren Geschwistern getrennt worden. Und überleg dir das mal, was heißt das? Also rein familientechnisch aufgestellt. Ja? Mhm. Und das ganze 20. Jahrhundert suchen diese Museen nach ihrer Bestimmung. Ja? Also welche Relevanz? Damals hatten im 19. Jahrhundert hatten die eine ganz klare Aufgabe, ja, oder eine Relevanz, ja, Designer, also Gestalter auszubilden, Handwerker, Produzenten und natürlich auch sowas wie Geschmacksbildung.
Tatsächlich aber sind aber meines Erachtens, also diese ganzen Kunstgewerbemuseen, ja, haben ja tatsächlich auch für mich als Gestalter in der modernen oder postmodernen oder zeitgenössischen Welt auch tatsächlich diesen geschmacksbildenden diese geschmacksbildende Funktion erfüllt, weil sie als Negativbeispiel für Kitsch da standen. Also man hat sich tatsächlich, meine ich aber gar nicht so lustig, sondern ich habe mir die angeguckt und bin da immer durchgegangen und habe gedacht, um Gottes Willen, gleichzeitig, was für ein Handwerk, das ist ja alles händisch gemacht. Aber gleichzeitig, warum sieht dieser Tisch so aus? Also im Bröhan sieht man das ja zum Beispiel, diese ganzen Jugendstilsammlungen. Wahnsinn. Aber gleichzeitig stellt es natürlich uns als Gestalter im Jetzt eine Frage, warum sollte man das denn so machen?
Naja, das Problem all dieser Museen ist, dass sie eben die Objekte, weil sie auch glauben, dass die Objekte ihre Geschichte erzählen. Mhm. Ja, das tun sie aber nicht, weil sie brauchen in Wahrheit den Kontext, in welchen sozialen, ökonomischen, politischen Kontexten sie entstanden sind. Ja, und ich glaube, nur wenn ich das begreife, dann begreife ich auch dieses Objekt. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie ästhetisch gut oder schlecht ist, ja, sondern weil ich eigentlich den ganzen Kontext verstehe. Und das ist meiner Ansicht nach ein großes Problem all dieser Museen, ja, dass sie sich nach wie vor eher so als Stilkundevermittler verbinden. Das ist Jugendstil und dann da ist der Historismus, Jugendstil, und dann wird es modern und dann wird es ganz modern und dann wird es postmodern. Und dann wird es halt irgendwie, weiß ich nicht, und natürlich ganz am Anfang ist da mal noch die Avantgarde, ja. Und man versucht es dann so abzuhandeln, aber ich muss verstehen, vor welchen Hintergründen all diese Stile entstanden sind, ja. Und das ist das, was mich fasziniert. Also mich fasziniert vielmehr die Sozialgeschichte dahinter, die dann zu diesen Ergebnissen geführt haben. Und natürlich ist es dann faszinierend zu sehen, in welcher handwerklichen oder industriellen Machart die Dinge entstanden sind. Ja, aber viel spannender ist eigentlich, welche Zeit, eben auch Kultur und Gesellschaftsgeschichte diese Objekte in sich tragen. Anyways,
ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht schon wieder einen Fehler machen und zu verplaudern. Was hat das denn, also jetzt sind die, wurden und, historisch die
und was ich mit getrennt. Dem Campus, genau, und was ich mit dem Campus versuche, ist eigentlich diesem Kunstgewerbemuseum wieder sein Geschwister irgendwie zu geben. Mhm. Ja, weiß man nicht, ob die Schwester oder der Bruder abhanden gegangen ist, aber diesen Bereich, also seine eine Form von Ausbildung, ja, wobei natürlich auch, das ist ein großer Begriff, ja, also, aber zumindest auch diese Sammlung in der Hinsicht zu aktivieren, dass man sich in seiner eigenen Designpraxis oder Gestaltungspraxis damit auseinandersetzt, ja, das war der Ursprungsgedanke dieses Campuses. Und wer eben auch Folge 29 von dem Podcast schon gehört hat, weiß, dass ich auf dem Gebiet schon einige Projekte irgendwie begonnen habe. Und all diese Vorprojekte münden für mich jetzt so ein bisschen in dieses Gesamtkonzept des Campus, der ja nicht nur aus der Sommerschule besteht. Ja,
oder sondern, ich kann das sagen, und zwar, der hat nämlich vier Pillars, oder ja, so Pfeiler, auf denen sozusagen der Design Campus steht, nämlich auf dem Museum, der Schule, dem Lab und dem Netzwerk.
Genau, und das Ganze wächst aus dem Museum heraus und soll auch dem Museum zugute, also dem Museum und seiner Arbeit zutragen, weil wir uns grundsätzlich überlegen, wie entwickelt sich das Kunst oder so, dieses Museum, was sind die Themen. Und das soll eben auch in diesen Sommerschulen, in den Labs erarbeitet werden. Das heißt, die führen alle kurz- oder längerfristig zu auch Projekten im Museum. Mhm. Ja. Und natürlich durch ihre Aktivität, die ja auch parallel ist, bereichern sie auch das Leben dort in Pillnitz. Besonders eben in diesen Sommermonaten Mitte Juli bis Ende August, wo ich auch einfach so eine Atmosphäre von, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, entweder ist es wie Hogwarts, so die Zauberlehrlinge, die da alle anreisen und wieder abreisen.
Das ist so ein Mischen aus Hogwarts oder Awkwards.
Ja, genau. oder auch, keine Ahnung, sowas wie, weil für mich dieses Schloss schon so ein bisschen ein schräges Gebilde ist. Es ist eine Fantasiearchitektur für August den Starken in so einer chinoisen China-Mode, ja, damals ganz topmodern, Anfang des 18. Jahrhunderts. Wobei das überhaupt nichts mit China, also natürlich so Zitate, aber es ist in Wahrheit eine Fantasy World, ja, es ist eine Utopie.
Ja, und immer noch.
Und ne? immer noch. Ja, und einerseits führt es zu einer großen Verwunderung und ich meine, immer wenn man dort ist, ist man auch sofort verzaubert. Ja.
Findest du?
Also ich schon, ja.
Ja, ich bin immer unglaublich deprimiert, weil ich da, also Pillnitz, man muss sich das vielleicht für die Hörenden und Pillnitz ist ein Stadtteil von Dresden. Dresden ist, ist eine Stadt, ne, in Ostdeutschland, in Sachsen, und die bewegt sich und die ist so ein bisschen um die Elbe drumherum gebaut. Und ich glaube, das ist Richtung Elbursprung, also man bewegt sich sozusagen von dem Stadtzentrum Dresden in Richtung tschechische Grenze. Und da kommt linker Hand dann eben der Stadtteil Pillnitz und dort ist dieses Lustschloss am Ende, ist das eigentlich, ne? Wenn man sich das auch historisch betrachtet, muss Dresden unglaublich gestunken haben als barocke Stadt.
Wie alle Städte.
Wie alle Städte damals, London und eben überhaupt. Und deswegen war das so ein Ort, da konnte man halt mal hin entfliehen als Monarch. Und hat dann da eben seine Lustwege, Wandelwege gehabt. Und irgendwie sehe ich das immer noch und empfinde diesen Ort, oder generell habe ich eh so ein Problem mit Dresden in dieser Kulisse, als so ein Feiern eines monarchisch vergangenen Gestern. Und deswegen freue ich mich so, dass in diesem Pillnitzer Lustschloss ist das Kunstgewerbemuseum drin. Und zieht dadurch Gäste eigentlich aus zweierlei Couleur. Einmal Menschen, die sie eben so eine Art vergangenem Feudalismus und einer Monarchie frönen und da Kaffee und Eierschecke essen und dann da so rumspazieren, und aber Leute, die sich für Gestaltung interessieren. Und das sind so diese zwei, und ich bin immer der sich für Gestaltung interessiert und dann sich darüber doch wundert. Ach ja, stimmt, dass dieser Ort.
Eierschecke gibt es auch noch.
Ja, genau, aber dieser Ort wird immer noch auch von. Das ist ein demokratischer Ort, der ist eben nicht nur für uns Designer-Bubble, sondern der ist auch für alle da.
Ist vor allem,
so, sag mal, positiv formuliert.
Ja, also ich glaube schon, also ich meine, wir sind dort ja auch eher interimsmäßig seit 1963.
Ja.
Und das Interim hält sich recht lang, ist auch sehr speziell, weil wir ja auch, also das Museum hat ja nur ein halbes Jahr geöffnet. Und,
wegen Winter.
Im Winter, weil eben keine Klimatisierung und die Objekte eben das nicht, also für die das nicht gut ist. Ja, und aus all diesen eher Nachteilen für diesen Standort eines Museums wollte ich einen Vorteil generieren und daraus eben, also dann diese Sommersaison noch mehr verstärken durch eine Sommerschule. Und bewusst auch nochmal die hinkommen, die jetzt nicht in Massen hinströmen, sondern wirklich ein Angebot zu bieten, diesen Ort überhaupt zu entdecken, ja, weil das Kunstgewerbemuseum ist jetzt auch nicht weltbekannt, ja, aber ich habe mal den Ehrgeiz, so wie die Vienna Design Week irgendwie Wien als durchaus auch spannenden Designort auf die Map gesetzt hat, auch das Kunstgewerbemuseum Pillnitz und Dresden damit irgendwie auf die Map zu setzen.
Genau, und das gelingt dir vor allen Dingen dadurch, meines Erachtens, dass du unglaublich spannende Gäste eingeladen hast. Also die Summer School geht vom 18.07. bis zum
28.08.
bis zum 28.08. Und jede Woche finden eigentlich zwei parallele Kurse statt. Und das beginnt eben in der Woche vom 28.07. Ich liste das jetzt tatsächlich mal auf, weil das wirklich sehr beeindruckend ist, mit Gabriela Gomez-Mont, die sich mit Realists for Larger Reality auseinandersetzt. Und eben dann gibt es parallel mit Studio Low nochmal irgendwas zu Informal Living Systems. Dann Woche 2, Giuditta Vendrame aus Italien und Holland mit Interscalar Movements und Power Building mit David Mulder Wanderweg. Dann wird es politisch, Our Voice, Our Vote, On Choice and Empowerment, mit Andrew Sloat und Ramon Tejada, der auch im Podcast Gast war. Kommen die wirklich, kommen die, Kommt Ramon her oder wird das
online? Ja, also wir sind alle noch guter Dinge und wir sind auch optimistisch, dass das alles in der Form stattfindet.
Das muss man sich, und da kriege ich so ein bisschen Tränen in den Augen, muss man sich für Dresden auch mal vorstellen. Also Dresden, alle Zuhörenden kennen Dresden, oh, das ist doch hier diese Pegida-Stadt, wo die ganze Zeit jeden Montag die Opas rumstehen und die Bombenholocaust rufen. Wahnsinn, Thomas, ich freue mich wirklich, dass... Also, dass Ramon kommt, finde ich schon richtig cool. Aber es hört noch gar nicht auf, weil einfach die Woche drauf kommt Jersey Seymour, dann die Woche drauf kommt Frederik Herberg, Lara Lesmes und Vivien Tauchmann. Und dann den Abschluss machen quasi das All-Star-Panel Amelie Klein, Vera Sacchetti und Nina Palm. Und das ist, das finde ich sehr beeindruckend. Aber die Frage ist ja trotzdem, was... Möchtest du denn, oder was ist denn das Ziel dahinter, wenn mit so einem, ich würde jetzt sogar sagen, sehr akademisierten Design-Curriculum, wen willst du damit erreichen, was soll damit eigentlich ein Impact erzeugt werden?
Also ich glaube, also so wie du begeistert ja auch von dem Line-Up bist, gibt es, glaube ich, jede Menge Menschen, die begeistert sind über so ein Line-Up. Ja? Und die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit diesen Menschen irgendwie mal für eine Woche zusammen zu sein, das ist ein Angebot. Ja? Mhm. Und das geht besser, meiner Ansicht nach, in Schloss Pillnitz als in... weiß ich nicht, Mexico City, Kairo, schieß mich tot, wo sie alle herkommen. Oder eben auch in der Großstadt, ja, und weil es dort keine Ablenkung gibt. Ja, es gibt diesen barocken Wahnsinn. Und genau deshalb haben wir ja auch im ersten Jahr dieses Thema Design und Demokratie gewählt. Nicht nur, weil wir eine echt große Demokratiekrise haben, ja, sondern weil dieser Ort... der eben unter einem absolutistischen Gepräge entstanden ist, genau der Ort ist, wo man Demokratie verhandeln soll und muss. Ja? Also wenn es da nicht wehtut, dann wo sonst? Ja? Und nämlich in der Form wehtut, als dass uns diese Schönheit ja auch wunderbar verblendet, genau wie uns heute all diese Annehmlichkeiten verblenden. Und uns in unserer staatsbürgerlichen Pflicht und Tätigkeit ja auch ein bisschen nicht aus dem Sofa rausholen.
Ja, und du hast auch gesagt, dass es eben jedes Jahr unter unterschiedlichen Themen steht. Dieses Mal ist es Design und Demokratie und soweit ich weiß, sind es Amelie Klein und Vera Sacchetti, die kuratieren das ja genau. So in gewisser Weise, ne?
Ja,
die sind Head of Program.
Die sind Head of Program, wir nennen sie Head of School.
Ja.
Die im Prinzip diese, natürlich in so einer, also ich meine, so wie man halt eine Ausstellung kuratiert, hier werden quasi spannende Beiträge kuratiert, die sich in Form der Workshops entwickeln. Und ich muss ja auch gestehen, also ich erst durch diese Arbeit lerne ich ja auch den einen oder die andere kennen. Ja. Und das ist für mich natürlich eine große Bereicherung, weil das ist ja eine Motivation meiner Arbeit, dass ich nicht alles weiß, sondern einfach permanent lerne. Ja. Ja. Und dank dieses Projekts lerne ich all diese, also ich meine, ein paar kenne ich auch davon, mit ein paar habe ich auch schon zusammengearbeitet, aber sie auch in dieser Konstellation zu diesem Thema, an diesem Ort, all das macht, lässt nochmal was ganz Neues auch entstehen. Ja? Und darauf freue ich mich enorm. Und ich glaube auch, dass das nur in so einem Setting geht. Und mir ist es auch lieber, ein Format wie die Sommerschule zu machen, weil sich vielleicht viele dieser Themen gar nicht für Ausstellungsprojekte eignen. Ja? Das ist ja auch eine meiner Erkenntnisse der letzten, weiß ich nicht, als ich fix als Kurator am MAC angefangen hat. Eine große Herausforderung unserer Zeit ist es, wie kann ich denn die heutige Designpraxis überhaupt in ein Format einer Ausstellung bringen, ja, wo es so viel um Prozesse geht. Und ich denke mir einfach, das Format der Ausstellung ist falsch.
Ja, weil das, weil Ausstellung, das ist ein Lieblingsthema von mir, Ausstellen, das hat was mit einem Abschluss zu tun. Ja. Das ist ein Statement, das muss man sich weise überlegen und dann steht das da und ist zur Disposition. Und ich finde aber, konversativ zu planen, zu sagen, lass doch mal miteinander ins Gespräch kommen, lass doch mal voneinander, miteinander austauschen und lernen, was eure und unsere Positionen sind. Also das kann ich ja schon mal spoilern. In einer der nächsten Episoden spreche ich mit der Kunstpädagogin Sarah Ina Burkhardt und sie beschreibt das eben auch so, dass das Vermittlung auch immer ein Lernen ist. Also immer auch selber was davon haben. Eine Wechselbeziehung. Und wenn man selber in der Schule war, denkt man sich, nein, das ist nicht so, aber doch, so soll es aber sein. Und meine Frage ist aber dann auch dahingehend, wenn du sagst, es ist Design und Demokratie, das ist ja ein sehr hehres Thema. Gleichzeitig haften aber so Summer Schools immer so ein leicht elitärer Touch an. So, das kann man, so Bois Boucher und was es nicht noch alles gibt, da kann man, also das ist nicht für alle, das ist nur für die, die haben. Und wie geht ihr denn damit um? Wie öffnet ihr das für alle?
Naja, das war, ist auch ein, also einerseits versucht man ja ein Modell zu entwickeln, das irgendwie auch eine Tragfähigkeit hat, auch wirtschaftlich oder finanziell, wobei um das geht es auch gar nicht vorrangig. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn du Ausstellungen machst, dann generierst du ja auch Eintritte, ja, oder Besucher oder was auch immer. Ist zumindest auf dem Papier für die dich beauftragen, halbwegs wichtig.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es hat auch nochmal... Ich meine, das Ganze nur so anzubieten, ja, halte ich auch für verkehrt. Also, und man bietet ja doch relativ viel an. Das ist eine ganze Woche. Du wirst untergebracht, du wirst gecatert. Da passiert ja irgendwie auch nebenher Programm und du kriegst wirklich tolle Leute, mit denen du in Austausch treten kannst. Und es wird irgendwie eine Situation geschaffen. Ja. Und da bin ich auch der Meinung, dass das durchaus auch was kosten kann. Ja, und wir haben mit diesem Wochenpreis von 780 Euro, ist das jetzt natürlich kein Nix, ja, aber es ist jetzt auch nicht über drüber. Ja, und,
aber diese 780 Euro sind inklusive Unterkunft?
Alles inklusive.
Na, das ist doch aber super.
Ja, genau. Und wir haben, wenn man sich das auf der Webseite und designcampus.org,
ja, designcampus.org,
dort unter der Schule kriegt man dann auch alle Informationen, was es denn auch noch an Möglichkeiten gibt. Wir haben nämlich ganz tolle Scholarships. Ja? Also einerseits gibt es gerade für Studierende nochmal so ein Entgegenkommen, 50%, wenn man das alles irgendwie gut argumentieren kann. Dann haben wir sogar noch ein spezielles Diverse Vision Scholarship, also weil wir einfach bewusst auch vor dem, also grundsätzlich, ja, wie schaffen wir es, eben inklusiv Angebote zu schaffen, gerade weil halt auch finanziell Barrieren geschaffen werden, da gibt es bis zu 75%, also Rabatt. Und dann auch nochmal eben fürs Selbstständige alles Mögliche, wenn halt auch Covid da zugeschlagen hat, auch nochmal 75. Und wenn man das alles gut begründen kann, ist man am Ende vielleicht auch nur mit 193 Euro dabei. Ja, und das ist wirklich, also ja, natürlich wirklich gefördert.
Ja. Aber das und ist ja auch das richtig, ist, dass es gefördert
ist. Ist auch gefördert in dem Sinne, ja, und wir sind auch froh, dass wir da das auch nur mal auf den Weg bringen können, weil uns hier auch die Bundesbeauftragte mit unterstützt. Ja, und natürlich wir ein Teil eines gesamten Programms der staatlichen Kunstsammlung in Dresden sind, wo wir neben den staatlich-ethnografischen Sammlungen, dem japanischen Palais, eben auch den Design Campus in dieser ganzen sich zu überdenken, wie denn Museen heute auch Relevanz bewirken können. Ich bin der festen Meinung, wir werden damit keine großen, also wir haben natürlich auch einen Rahmen, 10 bis 15 Teilnehmer, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das in 6 Wochen sind. Also das hat jetzt nicht die Dimension einer Ausstellung. Aber ich bin der Meinung, das sind ganz wichtige Multiplikatoren, ja, für dieses Thema, dieses Netzwerk, das sich daraus bildet. Und das kommt letztlich ja auch dem Kunstgewerbemuseum Dresden und auch den staatlichen Kunstsammlungen. Also ich komme vielleicht zum ersten Mal irgendwie, sind so wie die, die ich vielleicht das erste Mal in den Bregenzer Wald gebracht habe und irgendwie gedacht haben, wow, ja, Handwerk. Ja. Und das Faszinierende, das wir natürlich hier haben, ist, dass das eben nicht nur das, nicht nur in Anführungszeichen, das Kunstgewerbemuseum ist ein Teil von 15 Institutionen der staatlichen Kunstsammlungen. Das ist ein unglaublicher Pool an Zugängen von und Sammlungen, ja, also wo man in irgendeiner Art und Weise damit arbeiten kann, wenn man möchte. Ja, im Rahmen dieser Workshops und letztlich ist ja die Idee, quasi diese Themen auch entlang dieser Sammlungen oder gegebenenfalls auch konkret an Projekten zu entwickeln. Und das wird sich aber von Jahr zu Jahr auch anders natürlich entwickeln. Dieses Jahr, dieses Thema Design und Demokratie ist in der Tat eines, das uns auch hinsichtlich eines größeren Ausstellungsprojekts beschäftigt. Aber auch da ist es einfach spannend, ja, wie gehe ich überhaupt so ein Projekt über Design und Demokratie, wie kuratiere ich demokratisch denn überhaupt ein Ausstellungsprojekt dazu? Das wissen wir jetzt noch nicht, darum können wir jetzt auch noch nicht sagen, was da für eine Ausstellung bei rauskommt. Ja? Aber für uns ist diese Sommerschule mal der erste wichtige Schritt, um herauszufinden, was lässt sich denn daraus, und ich fände es natürlich extrem relevant, dazu auch ein Ausstellungsprojekt zu machen, das dann wiederum in Anführungszeichen breite Öffentlichkeit erreicht, ja, um auch zu sehen, welche Rolle Design an dieser Schnittstelle Gesellschaft, Demokratie irgendwie auch führt.
Hast du Erwartungshaltung an, also ich meine, die haben ja alle so tolle Namen, Shifting Perspective, Informal Living Systems, Inviting People in Through Many Doors, Throwing Stuff Under the Bus, das ist Ramon, also Das sind ja teilweise sehr verkürzende Titel, die vielleicht auch sehr allegorisch sind, gleichzeitig ja aber auch eine experimentelle Praxis herausfordern. Also den muss man sich ja auch, diesen Titel muss man sich ja aneignen als Teilnehmer oder Teilnehmerin. Wenn du es jetzt mal vom Ende denkst, ne, jetzt ist die Summer School gelaufen, du hattest in jedem, alle waren gut besucht, manche mehr, manche noch mehr. Was ist übrig geblieben? Was ist das Ende?
Also einerseits ist das ja auch ein Angebot, speziell auch nochmal so an die Teilnehmerinnen und Nehmer, auch für so eine eigene Orientierung. Das ist ja jetzt nicht ein spezielles Studierendenprogramm, sondern eher so jetzt die eher gegen Ende sind, sage ich jetzt mal, die sich selber auch nochmal so überlegen, okay, also so wie es auch mir damals ging, ja, also welches Design oder in welche Richtung gehe ich denn da überhaupt? Oder eben die so gerade professionell oder eben beruflich Fuß fassen. Und da finde ich gerade so spezielle Angebote wichtig, ja, weil daran kann ich mich reiben, schärfen oder auch entdecken, genau das ist meins oder eben auch das, genau das ist meins nicht. Oder da habe ich auch jemanden mal gefunden, dem ich vielleicht auch mal eine Zeit lang folge. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja? Also ich finde es ja auch gut, wenn man so ein bisschen durchaus auch mal ein Groupie für irgendwas wird oder werden kann, um dann so seinen eigenen Weg zu entwickeln, ja, also und da gab es tolle Leute in der Vergangenheit, Dan and Raby haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen.
Das ist so bizarr, dass das eigentlich gerade vorhin war, aber ja.
Und drum haben wir ja auch für diesen Campus, also unser Symbol ist dieser Pfeil, ja, nur dieser Pfeil ist eigentlich eine Art von Kompass, der sich ständig dreht. Also das Ding bewegt sich auch, wenn man in einem animierbaren Medium ist, sonst geht es natürlich nicht im Analogen. Aber eben, weil es uns nicht darum geht, eine Richtung vorzugeben, sondern eigentlich aufzuzeigen, okay, egal wo ich mich gerade befinde, ja, ich muss mich halt orientieren oder kalibrieren, ja, und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, ja, der Weg, es gibt nicht den Weg, ja, also zeigt auch meine eigene Biografie, sondern immer, wo ich bin, sich wieder neu zu orientieren, aber auch dazu befähigt zu sein, und ich hoffe, das ist meine große Erwartung, an die Workshops, dass die, die daran teilnehmen, am Ende auch das Gefühl haben, aha, ich habe wieder irgendwie diese Woche befähigt mich dazu, wieder irgendwie was weiterzugehen oder einen neuen Weg irgendwie einzuschlagen, was auch immer.
Ja, oder das kontextualisiert auch das, was man bisher gelernt hat. Ne? Zum Beispiel. Also aus meiner Erfahrung als Lehrender kriege ich irgendwie auch durch das Masterprogramm an der Burg ja sehr viele Studierende auch aus anderen Hochschulen mit. Also die von, ich sage keine Namen, aber aus verschiedenen anderen Hochschulen kommen. Und da merke ich, dass die mit einem ganz anderen Skillset kommen. Also die das ist nicht bei weitem nicht schlechter, das ist nur anders, völlig anders ausgerichtet. Und ich glaube, dass hier eine nochmal diese Rekalibrierung durch diese sehr avantgarden, sehr, sehr speziellen, sehr, sehr zukunftsorientierten Themen durchaus hilft, dass das bestehende Skillset, was die einzelnen Leute haben, was man vielleicht als Designhandwerk bezeichnet, was ausgebildet ist, also wo man ja auch sagen muss, dass hier nochmal ein Studium stattfindet. Hier lernt man ja, also wenn bei Vivian Tauchmann Solidarity is a Verb, das ist ja jetzt nicht, da sitzt man dann so und lernt ganz genau, was es macht, wenn man ein Substantiv in ein Verb umwandelt und wenn man das dann noch tanzt, sondern das ist ja eine grundsätzlich explorative Praxis und das fordert das Denken heraus und das fordert auch noch eine Auseinandersetzung mit dem heraus, was man für sich als gesetzt gelernt hat. Ne? Von wo man kommt, das finde ich.
Und insofern ist es natürlich einfach auch spannend, es ist ein neuer Ort. Ja. Also ich komme ja auch mit einer gewissen Vorbildung irgendwie dorthin, treffe dort andere, die wiederum was anderes mitbringen. Und ich glaube, in dem Moment erzeugt es auch nochmal eine ganz andere Wendung oder Wahrnehmung des eigenen oder des anderen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch die... Also ich meine, wir bezeichnen das als Schule, ja, da gibt es am Ende kein Zeugnis, aber es gibt natürlich irgendwie ein Zertifikat. Ich wollte eigentlich, dass alle am Ende ein Tattoo kriegen.
Oh, das wäre cool. Oh, können wir das nicht trotzdem machen?
Das können wir trotzdem machen, ja. Ja. Dass man da irgendwie auch so eine Erinnerung an diesen Moment hat. Ja. Aber es schult einen anders, ja, in irgendeiner Art und Weise. Und das Schöne ist natürlich, dass wir uns hier ausleben können, weil wir keine Vorgeschichte als Schule haben. Jetzt zumindest keine jüngere. Ist jetzt nochmal anders. Also wenn ich an die Burg gehe, dann hat das irgendwie eine Tradition und das hat eine lange Tradition, auch eine kontinuierliche Tradition und andere Designschulen auch. Wir hatten mal eine Schule, aber da war jetzt mal 100 Jahre nichts. Ja. Ja. Also ich kann einfach irgendwie, und ich sehe es auch bewusst als Experiment, aber daraus sind vielleicht auch Dinge entstanden wie das Bauhaus, ja, weiß ich nicht. Wobei das ja auch nicht so ein Experiment war, ja, im Wesentlichen. Ja, das hat schon auf sehr viel mehr gefußt als, ja.
Was heißt, was du machst?
Ja, genau. um das mal irgendwie gleich in die, nein. Ich bin auch eher so ein, ich bin mehr davon überzeugt, dass so Dinge, die nicht so fest strukturiert sind, temporärer, dass die viel mehr Wirkkraft erzeugen als, keine Ahnung, jetzt 5 Jahre Ausbildung oder so.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich habe mir das gerade mal versucht durchzurechnen. Ne? Eine Woche kostet 800 Euro, ne? Wenn du, je nachdem, wie viel Pech man hatte, aber dann eben dadurch Glück, kann man diesen Gesamtpreis senken, aber gehen wir mal davon aus. Das Studium am RCA, kostet wie viel im Jahr? 20.000? Yeah. Sowas, ne? Ich habe mal mit einer gesprochen, die da studiert hat oder eben auch gelehrt hat, die hat gesagt, dass das Prinzip des RCA ist making the employable unemployable. Und die, das finde ich ein bisschen frech. Auf der anderen Seite beschreibt es aber ziemlich genau das, was diese Schule nämlich nicht macht, nämlich dich anstellbar zu machen, sondern es befähigt dich zum eigenen Denken und aber auch im Netzwerk, weil so viele Leute, die an beispielsweise dem RCA oder am Pratt oder an der New School oder sonst irgendwo sind, machen das, weil sie dort Connections fürs Leben knüpfen. Also ich erinnere mich an mein Studium und auch vielleicht auch nochmal das Nachstudium, was bei mir eigentlich selber Lehren an der UdK war, wie sehr ich von diesem Netzwerk noch immer profitiere. Und der Punkt, 20.000 Euro im Jahr in London zu versenken, bin schlecht im Rechnen, aber da könnte ich bestimmt 10 Jahre jeden Sommer nach Pillnitz fahren. Ja. So, und mir, also das ist ja vielleicht noch ein, weil ich denke, dieser Netzwerkpunkt, das also sind das ja super interessante Leute, auch, die dort lehren, aber ist, auch dort genau. lernen wollen.
Also das ist ja auch die vierte Säule, das Netzwerk, weil wie du das genau wunderbar beschrieben hast, und das geht es ja auch, ja, die Leute, die du dort kennenlernst, das sind ja vielleicht auch irgendwie Weggefährtinnen, Weggefährten, einfach Menschen, die dich auch irgendwie interessieren, ja, die dich vielleicht auch länger begleiten, ja, die du vielleicht dort kennenlernst oder wo du auch jemanden mitbringst, aber vor allen Dingen auch tatsächlich auf irgendwie Leute triffst, die du dir sonst eben nur durch ein Studium am ACA oder sonst oder was auch immer, ja, aber die mal hier geballt zusammenzubringen, ist eine gute Gelegenheit.
Ja, und doch, weil das so eine Ausnahmesituation ist. Ne? Man geht da ja auch all in. Also was willst du denn sonst in Pillnitz auch machen als das?
Genau, also das war eben für uns auch ganz wichtig, dass wir da nicht die Leute irgendwie in Dresden, also Neustadt unterbringen, wo es natürlich lustig ist, aber dann haben wir am nächsten Tag irgendwie nichts mehr, sondern es war tatsächlich auch nur möglich, dass wir die ganze Infrastruktur in Pillnitz für so ein Vorhaben gefunden haben. Gut, ich habe irgendwie ein Flügel des Museums leergeräumt. Mhm. Ja, das war meine Entscheidung, auch gegen wahrscheinlich viele, die jetzt irgendwie traurig sind, weil sie gewisse Objekte nicht mehr sehen.
Aber dafür gibt es noch Eierschecke.
Ja, dafür gibt es immer noch Eierschecke und noch jede Menge anderes, was ich dort sehe. Das andere ist, dass wir dort ein Wohnheim gefunden haben, das im Sommer einfach leer steht, ja, weil die Landwirtschaftsschule, die das sonst nutzt, halt im Sommer Semester. Erntet. Ja, nicht, ja, wahrscheinlich auch, aber Semesterpause, Ferien hat, ja. Und so ist das eine super Zwischennutzung, ja, und das ist alles wunderbar. Es ist wirklich wie auf einem Campus. Darum ist auch, ich meine, ich habe damals diesen Begriff, da, es war ja so mein Projekt, mit dem ich mich in Dresden vorgestellt habe. Ich habe das Ding halt so genannt, fand das eigentlich nie besonders, das muss noch einen cooleren Namen haben, aber ich bin dann am Ende, sind wir dabei geblieben, weil es irgendwo das auch zum Ausdruck bringt, was es ist. Mir war auch wichtig, dass dieser Designbegriff da nochmal reingetragen wird. Und Campus ist nun mal schon die architektonische Anlage, und das ist ja nicht nur dieses Schloss, sondern um dieses Schloss herum ist ja mittlerweile auch eine Ansiedlung unterschiedlichster Forschungs- und Lehreinrichtungen von der HTW, von der Landesamt für Natur, Landwirtschaft und Geologie, das Julius Kühn Forschungsinstitut und die TU. Also es gibt einige, die halt alles so dieses, im weitesten Sinne dieses Thema der Nachhaltigkeit, also natürlich hinsichtlich Land und Forst und allem Möglichen abdecken, aber dieser Begriff ist nirgendwo anders so gut verankert wie da draußen, darum heißt es auch Grünes Forum. Und das ist natürlich eines der Kernthemen, die uns über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, ja, neben dem gesellschaftlichen Wandel, der für mich aber auch wunderbar auch in unserer Sammlung verankert ist. Wenn ich mir zum Beispiel auch unsere Schaudepot Deutsche Werkstätten, wo es auch um leistbares Wohnen zumindest teilweise oder ansatzweise irgendwie geht, ja, wo ich auch diese Themen wunderbar mit unserer Sammlung in Beziehung setzen kann. Ja, und aber vor diesem Hintergrund genau unsere Sammlung da nochmal neu zu betrachten, ja, und das ist ein Projekt, das uns in den nächsten Jahren beschäftigt, ist, dass wir auch diesen Campus nutzen, unsere Dauerausstellung, unsere Sonderausstellungen dahingehend irgendwie neu zu denken, ja, und ich, das ist eine andere Erwartung, dass natürlich die Ergebnisse aus der Sommerschule Impulse sind. Das wird jetzt nicht immer alles eins zu eins gleich umgesetzt, ja, aber sie befähigen uns, eben diese Projekte irgendwie anders zu denken. Dazu gehören auch diese sogenannten Lab-Projekte, die jetzt neben der Schule ja auch so angewandte Forschungsprojekte sind.
Beschreib, ja. Kannst du das mal beschreiben? Das war eher so eine Frage bei mir.
Ja.
Also Museum verstehe ich, Schule verstehe ich, Netzwerk verstehe ich, aber Lab ist ein sehr genereller Begriff.
Ja,
was steckt da dahinter?
Ja, ist einfach, ist ein Labor, ja, also auch ein Experiment und ist ein Freiraum für angewandte Forschung, aber schon mit sehr konkreten Fragestellungen oder Aufgabengebieten. Eines dieser Labs, das wir initiiert haben, ist, da geht es um Fragen des alternativen Tourismus, Nanotourismus.
Was ist ein Nanotourismus?
Ja, Nano ist
klein.
Klein, ja, genau. Also Tourismus im Kleinen.
Vorgarten, oder?
Ja, also da geht es einfach darum, was sind die Alternativen zum Massentourismus?
Ah, okay.
Also wenn ich das, also ist ja wie mit der Industrie, ja, entweder ist das dann alles zentralisiert oder wie kann ich das auch dezentralisieren? Wie kann ich auch einen Tourismus zum Beispiel in Dresden abseits der Beaten Tracks machen, ja, Altstadt und also da gibt es ja noch vieles zu entdecken, ja.
Friedrichstadt.
Zum Beispiel, genau. Das war ja auch so ein bisschen auch ein Konzept, das wir mit der Vienna Design Week, wo wir in die Bezirke gegangen sind, wo du irgendwie Wien eben nicht nur mit seinem Pomp und Gloria des Barock und der Kaiserzeit erlebst, sondern eigentlich eben die Vorstädte. Ja, Nanotourismus ist auch so ein Konzept, das schon einige Zeit existiert, ist auch ein Teil der AA School als
AA School
in London.
Ja.
Nanotourismus ist eine Art Wanderklasse, die ist jedes Jahr woanders auf der Welt, von Honolulu über, die haben auch gestartet in Ljubljana im Kontext der Biennale und seitdem sind sie, weiß ich nicht, 2014 haben sie, glaube ich, da zum ersten begonnen. Und das ist ein Projekt, wo wir auch mit dem Dresden Marketing im Gespräch sind. Also wir suchen uns da wirklich auch konkrete Partner, sei es jetzt aus anderen Forschungsfeldern, sei es aus der Wirtschaft oder eben auch dem Tourismus. Und die sind, haben auch ein hohes Maß, sich zu überlegen, gerade auch vor dem Hintergrund Pandemie und was das eigentlich welche touristischen Auswirkungen das für eine Stadt für Dresden hat. Ja? Und wie kann ich letztlich auch mit regionalen oder lokalen Publikum sowas wie Tourismus generieren? Ja? Dadurch, dass ich natürlich die eigene Geschichte anders erzählen muss. Ja? Und ist also eines dieser Labs. Wir werden das, wird dieses Jahr ist das nur ein 2-3-Tages-Workshop mit den sogenannten, also Stakeholdern oder Leuten, die in und um den Tourismus herum in Dresden irgendwie spannend sind. Und mit denen gemeinsam wollen wir aber dann einen zweiwöchigen Workshop für 2022 generieren, ja, ja. Wo es dann wirklich darum geht, konkrete Konzepte zu entwickeln, auch mit Dresden Marketing zusammen.
Ja, finde ich super, weil das ist ja genau das, wo sich die erweiterten Handlungsfelder des Designs ja auch wirklich einen konkreten Ausspielungsort suchen, finden und dann auch bespielen. Nämlich, es ist ja eine Initiative aus dem Design hin in den gesellschaftlichen Wandel. Also ihr werdet ja nicht, hier auch wieder der Punkt, du wirst ja nicht beauftragt, kommt ja niemand und sagt, mach doch mal bitte den Beitrag für sondern das kommt ja aus einer Designkompetenz heraus. Das finde ich total interessant. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, es ist alles unglaublich international. Also ich sehe hier, also gut, Jersey lebt, glaube ich, aktuell in Berlin, oder?
Ja, soweit ich weiß.
Ja, genau, ne? Aber es steht hier trotzdem Kalifornien, Kanada und UK. Brasilien, Nina, gut, Schweiz, Österreich, Portugal, Niederlande, Italien, Mexiko, Frankreich, USA. Das ist ja auch, ist da noch ein, ich glaube, ist da steckt da ein Impuls dahinter, das auch wirklich bewusst so international aufzuziehen?
Ja, weil ich meine, das ganze Programm ist englischsprachig, auch die Kommunikation ist englischsprachig und ich weiß, dass das natürlich auch nochmal quasi eine gewisse Barriere schafft, aber Es ist ja auch jetzt in dem Sinn kein Breitenangebot. Ja. Und die es anspricht, die sind, glaube ich, imstande, das zu lesen und zumindest teilweise zu verstehen. Ja, ansonsten definitiv. Lassen sie sich inspirieren. Und es geht vor allen Dingen um diesen Austausch. Ja. Also das schaffen wir nur dadurch, dass wir spannende Menschen von woanders herholen und eben nicht nur aus Europa, ja, weil wir einfach auch viel zu Europa zentriert in unseren in unserem Denken sind und all die anderen Kulturen und Kontinente immer außen vor lassen. Und das war speziell eben auch bei diesem Thema Demokratie auch Amelie und Vera wichtig, auch vor dem Hintergrund wissend, bringen wir die unter Corona oder wie machen wir das? Also das war so ein Abwägen jetzt in dem Fall, aber trotzdem und diesen Austausch, der Austausch ist wichtig, ja. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal das Zusatzangebot für alle Studierenden. Also es ist ja für uns ganz wichtig gewesen, dass diese Sommerschule soll ja nicht irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung zu den etablierten Ausbildungsstätten und Orten hier in der Region und sage ich jetzt mal im erweiterten Raum sein, sondern eigentlich ein Zusatz, ja, dass man eben hier, ich muss da nicht, ich meine, im besten Fall kann ich mal noch ein Auslandsjahr irgendwo auf einer internationalen Uni machen, ich kann aber genauso gut hierher kommen für eine Woche oder länger, ja, kann ja jeder, wenn jemand will, kann auch alle 6 Wochen bleiben, ja, und kriegt ein Wahnsinnsprogramm, ja. Und zahlt wahrscheinlich weniger, als er halt sonst auch aufbringen muss. Also das sind so Möglichkeiten. Ja? Mhm. Also man bietet diese Möglichkeitsräume und Angebote. Wir werden sehen, wie es angenommen wird. Ja? Also ich meine, das ist natürlich für uns alle auch ein Riesenexperiment, auch ein Risiko in einem halbwegs geschützten Raum, weil wir jetzt nicht davon leben müssen, aber längerfristig muss es natürlich auch ein Konzept geben, das dann aus so einem Pilotprojekt übergeht in ein sich länger tragendes Konzept, wo ich auch sage, ja, da müssen dann halt auch, also sowas geht nicht ohne Drittmittel, Partner und so weiter, aber man muss dann auch ein gemeinsames Interessensfeld haben, ja. Ja, sowas zu tragen, ja, und das können jetzt nicht eben kommerzielle Interessen sein, sondern das ist ja auch genau das Gute daran, dass es nicht kommerziell ist.
Und gibt es Abschlussveranstaltungen davon? Also gibt es eine Art Präsentation am
Freitag? Ja, also oder? Es gibt dann jeden Freitag so eine Open, wie nennt sich das? Kritik oder, ja, also da. Das ist dann offen für alle. Ja, da kann jeder nach Pillnitz raus einen schönen Tag haben und sich anhören, was da am Ende der Woche bei rumgekommen ist. Und wir sind noch am Überlegen, machen wir dann, weil das sind natürlich auch sehr ephemere Dinge. Mhm. Ja, also wie willst du das auch, kannst du dokumentieren, aber das sind jetzt auch keine Modelle, die dann wahrscheinlich irgendwie super halten. Das zerfällt dann meistens alles. Da geht es ja auch um Ideen und Konzepte zu generieren. Es wird dann eben nicht die große Abschlussshow am Ende der 6 Wochen geben, weil das allein alles zusammenzuhalten wird gar nicht so einfach sein. Insofern, glaube ich, ist es so, wenn man hier in der Umgebung ist, jeden Freitag in diesem Zeitraum, 18. Juli bis 28. August, kann man gut da rauskommen und sich anschauen, was da rausgekommen ist. Wir verarbeiten das dann am Ende natürlich auch in einen Report oder in irgendeine
Videoclips.
Genau, wird natürlich auch digital begleitet. Ja.
Wunderbar. Jetzt haben wir tatsächlich auch nochmal 50 Minuten miteinander gesprochen. Wahnsinn. Thomas, ich danke dir recht herzlich. In den Shownotes steht alles zum Design Campus drin. Das klingt, ich bin aber auch ein bisschen befangen, weil ich lebe in Dresden. Also wir sitzen auch hier gerade geimpft und getestet zusammen. Und ich glaube, das tut der Gegend gut, das tut der Designszene hier gut. Das Dresden ist auch super angebunden. Man kann mit dem Zug und dem Automobil direkt herfahren. Also auch aus verschiedenen großen anderen Städten und Umländern, um sich das
alles anzuschauen. Man kann auch mit dem Boot fahren. Raddampfer
in mit der Pillnitz. Kann man bei euch direkt anlegen?
Ja, natürlich. Okay. Ja. Also Pillnitz ist eine Anlegestelle. Also nicht die Freitreppe von Schloss Pillnitz, aber 100 Meter weiter.
Super.
Thomas, oder mit dem eigenen Paddelboot.
Es ist, es sind alle Möglichkeiten offen. Ich danke dir recht herzlich. Zwei Folgen an einem Tag released und aufgenommen. Wunderbar. Ich bin ganz zernuddelt, wie man so sagt, von den vielen Inputs und dem, was wir jetzt alles gerade besprochen haben. Danke, Thomas.
Vielen Dank für die Einladung.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.